guys. Yeah.
Herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland am 18. Mai 2026. Heute fand ein Gerichtstermin statt, bei dem es um die Kündigung der Personalchefin der Uni Freiburg ging, die auf den Spycam-Fall eines Uni-Mitarbeiters folgte. Wir haben berichtet. Davon hört ihr einen Bericht. Und dann folgt gleich noch ein zweiter Prozessbericht in ganz anderer Sache. Das ist eine Reichtums- und Armutsrechtsprechung, so der Verteidiger einer Person, die wegen des Diebstahls einiger Flakons Parfüm in Freiburg zu 6 Monaten Gefängnis verurteilt wurde. Ein Koalitionsangriff, der soziale Demontage bedeutet, Rettungsdienste in der Gesundheitsreform. Schluss mit der Fassadenpolitik im Freiburger Umweltausschuss und Handy-Apps verraten Standorte, auch dem Staat. Das sind die Themen dieser Stunde. Wir haben bereits verschiedentlich berichtet über den Fall eines Freiburger Uni-Mitarbeiters, der zahlreiche Personen per Kamera an intimsten Orten ausspioniert haben soll, darunter in ihrer eigenen Wohnung, die er vermutlich gezielt vermietete, und auch an der Uni selbst in Toiletten. Im Gefolge dieses Falls kam es nun zur Kündigung der Personalchefin der Uni Freiburg. Und in dieser Sache fand am heutigen Montag ein Gütetermin am Amtsgericht statt. Wie der verlaufen ist, hört ihr im folgenden Bericht.
Wie fandest du die Atmosphäre im Gerichtssaal?
Ich fand es total interessant, also dass eben so viele Leute da waren, ungefähr 100 Leute. Und auch interessant, dass wohl schon so klar war, dass das öffentliche Interesse an diesem Fall so groß ist, dass auch der Saal nochmal gewechselt wurde. Also es wurde dann, glaube ich, ein größerer Saal zur Verfügung gestellt. Und selbst der war so voll, dass ja die Sitzreihen komplett belegt waren und die Leute auch noch standen bis hinten hin. Ja, man hat einfach sehr gemerkt, dass die Empörung da über diesen Fall und auch über die Kündigung von der Personalstelle jetzt sehr groß ist und die Leute natürlich wissen wollen, was passiert hier eigentlich.
Du sagst, die Leute wollen das wissen. Was mir auffiel, der weit überwiegende Teil des Publikums bestand aus Flinterpersonen. Ist dir das auch aufgefallen?
Ja, das ist mir auch aufgefallen und ich glaube, es waren eben auch viele Mitarbeitende aus der Universität da, also vor allem auch MitarbeiterInnen. Ich glaube eben, weil auch diese Frage zu, was passiert ja eigentlich gerade auch uni-intern und warum soll jetzt die Personalstelle so ein bisschen dafür herhalten, was da vielleicht auch strukturell ein bisschen verpasst wurde, aufzuarbeiten und warum wird das jetzt so an einer Person verhandelt? Ich glaube, diese Frage beschäftigt die Leute sehr. Und Ursula Seehorst war ja wirklich jahrzehntelang an der Universität auch angestellt und war da, glaube ich, auch total gut vernetzt. Und deswegen hat man schon gemerkt, dass da gerade so voll eben auch der Bezug zu den Uni-Mitarbeitenden da ist.
Und wenn wir jetzt auf den Verlauf des Termins selber schauen, der Termin dauerte knapp eine Stunde. Was trug denn die Anwältin der gekündigten Personalchefin von Ursula Seelhorst, was trug die Anwältin von ihr vor?
Ich fand es im Detail sehr schwer nachzuvollziehen, weil das ja dann eben auch viel um juristische Begriffe geht. Ich glaube, im Kern kann man eigentlich die Zusammenfassung machen, dass es ein bisschen um die Frage ging, wer hat wann was gewusst. Und da ist eben die Frau Seelhorst, die ja selber auch Juristin ist, sehr stark, versucht sich halt eben da gerade sehr stark auch abzusichern, dass sie eben rechtzeitig informiert hat. Und hat das eben ja auch in einem 300-seitigen Dokument nochmal versucht zu dokumentieren, dass sie halt eben an unterschiedlichsten Stellen, zu unterschiedlichsten Zeitpunkten die Unileitung in Kenntnis gesetzt hat darüber, dass es den Verdacht gibt, dass der Spanner, der eben im Strafprozess verurteilt wurde, dass der eben auch in den Räumlichkeiten der Universität selber, also auf den Toiletten, gefilmt hat. Und da versucht sie sich halt eben gerade abzusichern und hat das eben an mehreren Stellen auch nochmal vorgetragen. So hier, so hat die Kommunikation stattgefunden. Schon im 2024 im März und April ist klar geworden, dass sich dieser Verdacht gegen den Mitarbeiter erhärtet. Und ich habe das alles zum richtigen Zeitpunkt quasi transparent gemacht und habe da auch gut kommuniziert.
Das heißt, sie hat nicht nur ihre Anwältin für sich sprechen lassen, sondern sie hat dann auch im Verlauf des Verhandlungstermins auch selber das Wort ergriffen.
Man eben wissen muss, sie ist ja selber Juristin, sie hat ja auch jahrelang quasi unirechtlich vertreten und hat dann eben auch den Vorteil gehabt jetzt in der Verhandlung, dass sie eben für sich selbst sprechen konnte. Sie ist auch ja wortgewandt und auch so strategisch vorgegangen und hat sich da, glaube ich, sehr viele Gedanken gemacht, wie sie eben da auch nochmal der Öffentlichkeit klar machen kann, dass sie halt eben, dass die Schuld da nicht bei ihr liegt, dass sie Informationen unterschlagen hätte, sondern dass sie ganz klar die Verantwortung auch an die Leitung abgegeben hat und dass es halt eben nicht nur in ihrer Verantwortung lag, da besser zu informieren und Maßnahmen zu ergreifen, sondern dass das eben in der gesamten Verantwortung auch im Rektorat und auch bei der Kanzlerin lag.
Wusste die anwaltliche Vertreterin der Universität dem etwas entgegenzusetzen? Also mir fiel an einer Stelle auf, dass die anwaltliche Vertreterin der Uni den Kopf mehrfach in Richtung Publikum gewendet hat. Also es hatte den Eindruck gemacht, der Adressat oder die Adressatin sei eher das Publikum, denn das Gericht.
Den Eindruck hatte ich auch, also es teile ich total. Ich glaube, es geht halt eben auch gerade darum, dass es ein bisschen darum geht, was wird da eigentlich gerade für ein Bild an die Öffentlichkeit transportiert. Und da kommt das Rektorat und also eben die Unileitung und die Kanzlerin da einfach gerade nicht besonders gut weg. Und deswegen hat dann eben auch die Verteidigung vom Rektorat immer wieder eben versucht, dann sich auch an die Öffentlichkeit zu wenden und so klar zu machen, nein, das stimmt nicht. Wir haben davon nichts gewusst. Es wurde uns erst viel zu spät zugetragen, dass dieser Verdacht im Raum steht, dass auf den Unitoiletten gefilmt wurde. Und das war ein bisschen interessant eigentlich auch zu merken, denn die Verteidigung vom Rektorat war so sehr formal juristisch, würde ich sagen. Also sie hat nicht so gut hinbekommen, sich da in der Öffentlichkeit sozusagen zu punkten, weil sie halt eben sich sehr an juristischen Begriffen auch aufgehangen hat und gar nicht so wirklich inhaltlich argumentiert hat.
Ende des Monats, am 28. Mai, geht es dann schon weiter mit einem weiteren Gütetermin hinsichtlich einer anderen Klage. Aber wenn wir jetzt mal auf die kommenden Wochen und Monate schauen, eine schwere Frage vielleicht an dich. Aber wer hatte deiner Ansicht nach die besseren Argumente heute an diesem allerersten Termin vor Gericht?
Ich habe mich das auch ein bisschen gefragt und vielleicht geht es jetzt auch ein bisschen weg von der Frage, aber ich fand es halt interessant, weil ja jetzt gerade heute es vor allem um die Abmahnung ging, die Frau Seelhorst bekommen hat vom Rektorat, und diese Abmahnung hat vor der fristlosen Kündigung stattgefunden. Und ich glaube, es ist aber auch heute schon klar geworden, wie lange sich das noch ziehen wird. Also normalerweise gehen ja so Termine an Arbeitsgerichten maximal eine halbe Stunde. Wir saßen jetzt heute da schon über eine Stunde, wo schon Argumente und eben Fakten ausgetauscht wurden, die sich total widersprochen haben. Ich denke, das wird Monate, vielleicht sogar Jahre dauern, bis das geklärt ist. Man hat auch wirklich gemerkt, wie sehr eigentlich auch die Leute im Publikum, also so die Öffentlichkeit, gerade die Uni-Mitarbeitenden, so auf ihrer Seite sind und wie viel Solidarität sie da, glaube ich, auch gerade erfährt. Und ich glaube, ja, dadurch, dass da jetzt auch heute schon so viele Leute da waren, ist einfach klar, dieses öffentliche Interesse an der Aufklärung zu diesem Fall nimmt nicht ab. Und ich denke, dass wir da auch in den zukünftigen Prozessen mit so viel ZuschauerInnen rechnen können.
تبغي العروبي وطريق لكورنيش دينا فيها العقلي تبغي العروبي العروبي تبغي العروبي وا يا وتبغي العروبي اللي يشربها الويسكي تبغي العروبي تبغي العروبي وا يا وتبغي العروبي اللي يعطيها الباستا تبغي العروبي تبغي العروبي وا يا ماما ماما صاري يا ماما يا صالح صاري وا
Wegen gestohlenen Parfüms im Wert von rund 2.400 Euro muss ein wohnungsloser und drogenabhängiger Mann für 6 Monate ins Gefängnis. Vor dem Amtsgericht Freiburg geht es oft um Armut und Sucht und damit um die Frage einer Strafjustiz von Reich gegen Arm. Radio Dreieckland begleitete den Prozess gegen Dragos Kostace, den Namen haben wir geändert, verteidigt vom Freiburger Rechtsanwalt Nikolai Erschig und berichtet über ein Urteil, welches viel über den Klassencharakter der Rechtsprechung aussagt.
Ja, sie haben sich entschuldigt. Ja, ihre Lebensverhältnisse sind schwierig. Ja, sie sind wohnungs- und arbeitslos. Ja, sie sind drogenabhängig. Und ja, sie sitzen seit 3 Monaten in Untersuchungshaft, aber Bewährung kriegen sie trotzdem nicht. Dragos Kostace wird vom Amtsgericht Freiburg für weitere 3 Monate in den Knast geschickt, wegen ein paar Flakons Parfum. Dragos, der eigentlich anders heißt, wurde vor 25 Jahren in einer kleinen Stadt in Rumänien geboren, Abitur gemacht, dann nach Deutschland gekommen. Erst Bayern, vor einem Jahr Freiburg. Gelegenheitsjobs auf dem Bau als Pizzafahrer, Maler, Verputzer. Vor Gericht sitzt ein junger Mann mit Tattoos am linken Oberarm, T-Shirt und blauer Sporthose. Den Kopf meist etwas eingezogen. Er sagt, er wolle in Deutschland bleiben, ein normales Leben führen mit Familie und Arbeit. Aber zuletzt sei alles aus den Fugen geraten. Trennung von der Verlobten, Verlust von Wohnung und Job, Alkohol- und Drogensucht. Seine letzte Postadresse, die Freiburger Notunterkunft Oase. 7 Einträge hat das Vorstrafenregister. Körperverletzung, Falschgeld, Sachbeschädigung, aber keinen Diebstahl. Meist Geldstrafen. 2-mal Haftstrafen von jeweils 1 Jahr. Wieder sitze ich alleine im Zuschauerinnenraum. Niemand sonst interessiert sich für diesen Fall. Kurz nach 9 verliest ein junger Rechtsreferendar für die Freiburger Staatsanwaltschaft die Anklage. Im September vergangenen Jahres soll Dragos Kostace im Müllermarkt auf der Kaiser-Josef-Straße Parfum im Wert von rund 1400 Euro gestohlen haben. Im Februar dann nochmal. Diesmal in der Galeria Kaufhof. Parfum für knapp 1000 Euro. Dort wurde er vom Ladendetektiv festgehalten, das Parfum landete wieder im Regal. Weil in seinem Rucksack ein Cuttermesser gefunden wurde, laut Dragos noch von der Arbeit, lautet der Anklagevorwurf hier sogar auf Diebstahl mit Waffen. Außerdem gewerbsmäßiger Diebstahl. Denn mit den Parfums habe er seinen Drogenkonsum finanziert. Richter Stefan Schuller macht kurzen Prozess. Ein paar Fragen zum Lebenslauf, ein paar zur Tat. Dragos gesteht und entschuldigt sich. Mit den Parfums habe er Drogen finanzieren wollen. Neben ihm sitzt der Freiburger Rechtsanwalt Nikolai Erschig, der häufig Menschen in sehr prekären Lebenslagen verteidigt. Auf Videos sieht man später, wie Dragos die Flakons in den Rucksack steckt. Der Richter zeigt noch ein Foto des roten Cuttermessers. Auf Zeugen wird verzichtet. Einer der Ladendetektive erscheint erst gar nicht. Die Aussage des anderen wird verlesen. Er habe den Kunden über die Kameras beobachtet und sofort reagiert, als dieser das Parfum in den Rucksack steckte. Der Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft fordert schließlich 6 Monate Haft ohne Bewährung. Man müsse nämlich auf den Täter einwirken. Frühere Strafen hätten keine Wirkung gezeigt. Eine positive Sozialprognose sehe er nicht. Außerdem solle Dragos weiterhin in Haft bleiben. Es bestehe Fluchtgefahr, schließlich habe er keine Wohnung und keine sozialen Bindungen in Deutschland. Zusätzlich solle er 1.438,70 Euro an die Staatskasse zahlen. Den Wert der Parfums aus dem Müllermarkt. Rechtsanwalt Erschig fordert dagegen Bewährung. Das Cuttermesser sei nicht zum Einsatz gedacht gewesen, also liege kein Diebstahl mit Waffen vor. Und ja, juristisch sei der gewerbsmäßige Diebstahl vorhanden. Aber, sagt Erschig, das sei auch eine typische Armen-Reich-Rechtsprechung. Dazu sagt Rechtsanwalt Erschig in einer Prozesspause gegenüber Radio Dreieckland.
Naja, weil die Gewerbsmäßigkeit sich dann nur ergibt, wenn jemand kein Geld hat und deshalb klauen muss, um sich seinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Das heißt, wenn jemand wie ich oder wie Sie, der ein geregeltes Einkommen hat, klaut, dann ist das nicht gewerbsmäßig und der wird viel milder bestraft als jemand, der eben keine Arbeit hat. Und da ist jemand reich, da der andere ist, was reich ist immer eine große Frage, aber jedenfalls jemand, der mehr Geld hat, wird weniger bestraft als jemand, der weniger Geld hat. Und das sieht die Verteidigung als problematisch an.
Wie ist die Situation hier am Amtsgericht in Freiburg? Haben die Richterinnen diese Situation der armen Rechtsprechung im Blick? Dazu nochmal Anwalt Aschig, der Verteidiger des Angeklagten.
Na, ich sehe das schon, dass einige Richter dem zustimmen, ja, dass sie natürlich auch gehalten sind, die Entscheidung so zu treffen, aber dass sie es dann wiederum auf der Strafzumessungsebene berücksichtigen und zwar die Gewerbsmäßigkeit annehmen, aber sagen, es muss natürlich berücksichtigt werden, dass jemand aus ganz prekären Verhältnissen stammt. Und da finde ich, ist Freiburg, also das Amtsgericht Freiburg, achtet sehr darauf, dass das auch Anwendung findet. Das ist in anderen Gerichten oder in anderen Bundesländern wird das, glaube ich, schon nochmal ganz anders gehandhabt.
Im Plädoyer hebt Erschik hervor, dass für seinen Mandanten das Geständnis spräche, ebenso die Reue und seine Drogensucht zum Tatzeitpunkt. Außerdem habe er in Haft wesentlich besser Deutsch gelernt, sowie Kontakt zur Drogenhilfe aufgenommen. Es helfe niemandem, seinen Mandanten weiterhin im Gefängnis zu lassen. Nach 20 Minuten Unterbrechung fällt das Urteil. 6 Monate Haft ohne Bewährung. Der Haftbefehl bleibt bestehen und die 1.438,70 € muss Dragosch ebenfalls zahlen. Zwar liege kein Diebstahl mit Waffen vor, sagt Richter Schuller. Das Cuttermesser sei dafür zu tief im Rucksack verstaut gewesen. Aber an einer Haftstrafe ohne Bewährung führe trotzdem kein Weg vorbei. Dragosch sei vorbestraft und habe die Taten während einer laufenden Bewährungszeit begangen. Ja, seine Lebensverhältnisse seien schwierig, er sei wohnungs- und arbeitslos und im zweiten Fall habe die Ware gar nicht den Laden verlassen. Und ja, er sitze bereits seit 3 Monaten in U-Haft, aber es geht doch nur noch um 3 Monate, sagt der Richter. Sie haben ja schon 3 Monate abgesessen. Ferner ergänzt Richter Schuller, ich wüsste nicht, wohin ich Sie entlassen soll. Die beiden Gerichtswachtmeister, die während der gesamten Verhandlung neben dem Angeklagten saßen, stehen auf. Dragosch streckt die Arme nach vorne, bekommt Handschellen angelegt und wird zurück in den Keller des Amtsgerichts Freiburg geführt. Dort wartet er auf den Transportwagen des Freiburger Gefängnisses. 3 weitere Monate Gefängnis liegen jetzt vor ihm.
Viel war in den letzten Wochen von der Reform der gesetzlichen Gesundheitsversorgung die Rede, die Gesundheitsministerin Wagen geplant hat und die die Krankenkassen entlasten soll, aber viele Nachteile für die Betroffenen mit sich bringt, wie zum Beispiel größere Eigenbeteiligung bei Medikamentenkosten. Nicht besonders stark im Blick waren die Auswirkungen auf das Notfallrettungswesen. Wir sprachen mit Sebastian Müller, selbst ausgebildeter wie auch aktiv tätiger Rettungsassistent. Er hat auf seiner Webseite darauf aufmerksam gemacht.
Die Schwarz-Rote Koalition hat sich vorgenommen, den Sozialstaat umzukrempeln. Reform wird es meist genannt, meistens sind es aber Leistungskürzungen, ohne dass es zu Verbesserungen für die Beteiligten kommt. Pilotprojekt ist eigentlich vom Stand der Beratung jetzt die gesetzliche Krankenversicherung. Die gesetzliche Krankenversicherung, der Gesetzentwurf heißt Beitragsstabilisierungsgesetz, gefährdet aber verschiedenste Segmente. Im Studio begrüße ich jetzt Sebastian Müller, selbst Rettungsassistent bei den Maltesern.
Sehr gut.
Und also im Einsatz, auch immer unterwegs.
Gelegentlich.
Gelegentlich. Und jetzt sagst du auf deiner Webseite, dieses Gesetzentwurf stabilisiert nicht das System, sondern gefährdet sogar den Rettungsdienst. Warum?
Genau, dieses GKV-Beitragsstabilisierungsgesetz sieht auch im Bereich des Rettungsdienstes vor, dass die Ausgaben an die Grundlohnsumme gekoppelt werden. Das klingt erstmal bürokratisch. Die Grundlohnsumme ist der sozusagen die Summe aller Einzahlungen in die gesetzliche Krankenversicherung. Und die steigt jedes Jahr ein bisschen, in guten Jahren 4%. Es gab auch schon schlechte Jahre, da waren es nur 0, irgendwas Prozent. In den letzten Jahren relativ gut, weil die Gewerkschaften hohe Tarifabschlüsse erkämpft haben und weil auch sehr viele Menschen in Arbeit waren. Auch das sorgt dann immer dafür, dass da mehr Geld hineinkommt ins System. Und jetzt sagt die Bundesregierung, wir möchten gerne den Kostenzuwachs im Rettungsdienst auf die Grundlohnsumme, auf die Steigerung der Grundlohnsumme minus 1% begrenzen. Das bedeutet also, wenn jetzt 4% mehr Grundlohnsumme da wären, könnte man 3% mehr Ausgaben machen. Das klingt jetzt erstmal unspektakulär. Es ist aber so, dass in den vergangenen Jahren die Kosten im Rettungsdienst aufgrund ganz unterschiedlicher Veränderungen, ganz unterschiedlicher Entwicklungen stärker gestiegen sind. Also zum Beispiel ist es so, Krankenhäuser werden zusammengelegt, dann muss man mehr transportieren. Der kassenärztliche Bereitschaftsdienst verändert die Zeit, wie er erreichbar ist. Auch dann rufen mehr Menschen beim Rettungsdienst an. Wir haben neue technische Geräte, die dann einfach Geld kosten, elektrische Krankentragen, die für die Rettungsdienstmitarbeiter große Erleichterungen sind, weil alles nicht mehr so schwer ist, aber kosten dann natürlich mehr als eine mechanische Trage und so weiter und so fort. Jetzt haben wir auch noch in letzter Zeit große Steigerungen für Diesel. Und dann ist es natürlich auch so, dass mit dem Umgang von der zweijährigen auf die dreijährige Berufsausbildung die Menschen dann auch mehr verdienen. Und wir haben auch noch den sogenannten demografischen Wandel, sprich es gibt mehr ältere Menschen, die länger leben, aber dann eben auch mehr Rettungsdienst konsumieren in gewisser Zeit, also mehr Einsätze verursachen.
Also um es vielleicht plastisch zu sagen, die Einnahmen werden gesenkt, die Träger erhalten bei gleichzeitig steigenden Kostenpositionen.
Genau.
So kann man es vielleicht zusammenfassen. Was mir aufgefallen ist, ist das erste, die Anknüpfung an die Gesamtbruttolohnsumme oder wie es so schön heißt. Da kommen ja jetzt diejenigen, die den Rettungsdienst sicherlich auch in Anspruch nehmen werden, diejenigen, die nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung, sondern in der privaten Krankenversicherung sind, gar nicht vor. Oder?
Da kommen die in diesem Sinne nicht vor. Die wären aber vielleicht noch mit einem zweiten Punkt betroffen, vielleicht sogar positiv, weil bisher ist es so, das Sozialgesetzbuch regelt, dass die Tariflöhne, die gezahlt werden, automatisch als wirtschaftlich gelten. Sprich, der Arbeitgeber und die Gewerkschaften machen einen Tarifvertrag und sagen, so und so viel bekomme ich für meine Arbeit. Und dann kann die Hilfsorganisation hingehen und sagen, also wir haben jetzt eine Tarifsteigerung um 3%, also brauchen wir auch mit 3% mehr Personalkosten. Liebe Kostenträger, liebe Krankenkassen, bezahl das. Bisher war das so, sie haben ein Anrecht darauf. Jetzt soll das gestrichen werden. Das bedeutet, es ist auf das individuelle Verhandlungsgeschick der Geschäftsführer oder, wenn es ein kommunaler Rettungsdienst ist, der Bürgermeister abzusehen, ob die gesamten Kosten erstattet bekommen. Das bedeutet in Bereichen, wo es ein kommunaler Rettungsdienst ist, so wie in NRW oder in Brandenburg, dass man zu Lasten der Kassen der Kommunen geht. Es bedeutet in einem Bundesland wie Baden-Württemberg, in dem den Hilfsorganisationen direkt per Vertrag die Kosten, also die Aufrechterhaltung des Rettungsdienstes übertragen ist, dass sie möglicherweise irgendwann in einen Bereich kämen, jetzt nicht sofort, aber absehbar, in denen sie eben die Kosten nicht mehr komplett refinanzieren könnten durch die Entgelte. Und dann müssten die Hilfsorganisationen sich überlegen, senken sie jetzt die Löhne, sparen sie an anderer Stelle ein, nehmen sie Spendenmittel, um den Rettungsdienst zu finanzieren, oder letzten Endes steigen sie aus diesem Bereich der Vorhaltung aus und sagen, wir müssen das auch in Baden-Württemberg an die Kommunen zurückgeben. Es gibt bereits Bereiche in NRW, auch in Brandenburg, in denen sich zum Beispiel die Kommunen nicht und die Kassen nicht einigen können. Und dann läuft es so, dass die Kommunen sagen, die Kosten sind X. Wir machen eine Satzung, haben sie sowieso schon immer eine Satzung über die Kosten des Rettungsdienstes. Die stellen wir den Menschen, die gerettet werden, in Rechnung. Die Person kann dann mit dieser Rechnung, die sie erstmal bezahlen muss, zur Krankenkasse gehen. Die erstattet ihr dann einen Teil und auf dem Rest des Betrages bleibt sie dann erstmal sitzen. Gab es in Essen und im ländlichen Brandenburg schon so Situationen, das natürlich für alle Beteiligten überhaupt nicht zufriedenstellend ist.
Ja, also du hast jetzt schon die Mechanismen erklärt. Der entscheidende Satz scheint wohl im Sozialgesetzbuch dann, welches ist es überhaupt, irgendein 5 ist es, glaube ich, ja, zu sein, bei der Vertragsvereinbarung, wenn wir jetzt für Baden-Württemberg reden. Nach Satz 1 stellt die Vergütungsrate, also die bemessen, also an der Entwicklung der Lohn, Bruttolohn-Gesamtsumme, ja, die Obergrenze für Vergütungssteigerungen dar. Das heißt, es ist auch ausgehebelt, dass dort stärkere, genau, also berücksichtigt werden. Also das ist die im Prinzip zentrale Norm, wenn ich das jetzt so verstehe, genau, mit meinem juristischen Verständnis, genau, die das...
So lese ich auch. Also es haben jetzt eine ganze Reihe von Organisationen Stellungnahmen abgegeben, darunter das DRK, die Johanniter, Verdi, der Fachverband Leitstelle, der Bundesverband Rettungsdienst, die alle vor diesen, das so erklären und alle vor diesen Entwicklungen warnen.
Wenn man sich die Entwicklung nach Corona anguckt, dann sind die Zahl der Rettungseinsätze und Anrufe gegenüber dem Rettungsdienst überproportional gestiegen. Wenn ich das jetzt mal so angucke hier an den Tabellen, die du da mitgeliefert hast zu Bayern oder zu Hamburg, ja, Stadtgebiet, vielleicht ein bisschen größer als wir, aber genau, sind die ziemlich sogar, man könnte beinahe sagen, explodiert.
Das weiß ich jetzt nicht, ob explodiert. Es ist einfach so, die Corona-Jahre kann man sicherlich nicht als Vergleich heranziehen. Da waren viele Dinge, die einfach Einsätze verursachen, zum Beispiel Nachtgastronomie. Und dann ist jemand betrunken und dann fällt er hin und dann kommt der Rettungsdienst und bringt ihn ins Krankenhaus. Die gab es ja da nicht. Sprich, es gab damit auch keine Einsätze, die im Zusammenhang stehen. Man sieht aber natürlich in den letzten 20 Jahren, 25 Jahren, sind die Einsätze deutlich stärker gestiegen. Das hat einfach auch mit ganz vielen gesellschaftlichen Entwicklungen zu tun. Zum einen gibt es sehr viel mehr alte Menschen, die auch
alleine leben,
die alleine leben, die aber auch länger alt werden, länger so alt werden, dass sie vielleicht gelegentlich mal den Rettungsdienst brauchen, aber sonst alleine unterwegs sind. Wir haben Zusammenlegung von Kliniken, das bedeutet dann nicht zum Beispiel direkt schlechtere Versorgung, aber es bedeutet längere Fahrzeiten und damit auch eine längere, also der Einsatz dauert dann länger, damit ist der Rettungsdienst mehr beschäftigt. Wir haben möglicherweise auch so, dass es in Bereichen gibt, dass man der kassenärztliche Notfalldienst nicht mehr so erreichbar ist, wie das Versicherte gewohnt sind und die sich dann an den Rettungsdienst wenden. Wir haben Bereiche, in denen zum Beispiel auch in Pflegeheimen, die mehr auf Qualität geachtet wird und dann vielleicht schneller, um sich abzusichern, der Rettungsdienst gerufen wird, um eine um zu gucken, ob die Person jetzt ins Krankenhaus muss oder nicht. Alles das führt zu mehr Einsätzen. Und das sind auch alles jetzt nicht unbedingt schlimme oder schlechte Entwicklungen. Sie sind vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass es mehr Qualität gibt. Soweit ich informiert bin, ist zum Beispiel die Anzahl der Bagatelleinsätze, wo man sagt, man fährt hin, ist aber gar nichts für den Rettungsdienst, nicht gestiegen oder nicht signifikant gestiegen.
Ah, das ist auch eine interessante. Ich hatte bis jetzt das immer anders wahrgenommen, dass er einer der größten Treiber
also so wäre. Wie ich die Literatur kenne, ist es glaube ich so, dass gerne so erzählt wird. Früher hatten die Leute noch richtig krank und richtig verletzt und heute rufen sie wegen allem Möglichen an. Das wird aber schon seit ich im Rettungsdienst bin, erzählen das Menschen. Und es ist aber auch tatsächlich so, dass die Anzahl der Dinge, die tatsächlich Bagatelleinsätze sind, nicht zugenommen hat.
Also so dein Erfahrungssatz jetzt?
Zumindest nach der Literatur. Ich muss doch mal die genauen Stellen nachgucken.
Ja genau. Gut, du bist ja auch im Erfahrungsdienst da drin. Also
ja, aber das ist, finde ich, das trübt immer sehr, weil man sich natürlich nach 10 Jahren vielleicht noch an spektakuläre Dinge erinnert, aber sicherlich nicht mehr an Dinge, wo man sagt, ja okay, sie hätten jetzt auch ins Krankenhaus laufen können oder so.
Da gibt es auch noch morgen vielleicht das und so genau. weiter, ja, ja, genau. Also gut, so, wie läuft das jetzt? Die Lobbygruppen, sage ich jetzt mal so, der Ärztetag läuft gerade, Frau Wagen war da und hat viel den Kopf gewaschen bekommen. Rettungsdienst ist jetzt nicht so ein spezifisch organisierter Bereich in einer Vielzahl von, in Anführungszeichen, sozial gebundenen, aber privaten Trägern aufgeteilt?
Ja, also das DRK, die Johanniter, haben entsprechende Stellungnahmen abgegeben. Der Deutsche Bundesverband Rettungsdienst hat eine entsprechende Stellungnahme abgegeben. Der Fachverband Leitstelle hat eine Stellungnahme abgegeben. Verdi hat eine Stellungnahme dazu abgegeben, die das alle kritisieren. Also das ist durchaus so, dass es entsprechend eine Resonanz hat. Die Frage ist, ob diese Resonanz neben den vielen anderen Einsparungen oder den vielen anderen Veränderungen, die auch immer wieder die Hilfsorganisationen betreffen werden, direkt oder indirekt, ob das natürlich so wahrgenommen wird von der Politik oder ob man sagt, wir müssen da jetzt quasi durch und wenn alle sich beschweren, dann ist es gut, dann sind alle betroffen.
Gut, wobei man jetzt ja sagen kann, es ist ja eine Reform, die im Wesentlichen auf dem Rücken dann derjenigen, die die Leistungen erbringen und derjenigen, die im Prinzip die Rechnung präsentiert bekommen, je nachdem, das war mir gar nicht bewusst, dass es teilweise kommunale Dienste auch dazu gibt.
Genau, also der Rettungsdienst ist ja bundesweit nicht gleich organisiert. Ja. In Baden-Württemberg sind es traditionell Hilfsorganisationen, die auch eine vertraglich und gesetzlich Pflicht haben, die Leistung zu erbringen. Es gibt Bundesländer, Hamburg zum Beispiel oder Berlin, da ist ganz zentral die Feuerwehr, also eine kommunale Einrichtung, die das erbringt. Mhm. In Nordrhein-Westfalen ist es auch häufig die Kommune, die dann einen Eigenbetrieb hat oder zum Teil auch mit Hilfsorganisationen Verträge abschließt zur Erbringung. Es gibt auch Bundesländer, in denen, ich sage jetzt mal, privat-kommerzielle Unternehmen einen Teil der Leistung erbringen, weil es einfach vertraglich mit denen so vereinbart ist. Mhm. Ob jetzt ein Modell irgendwie schlechter oder besser ist, das ist immer dahingestellt.
Ich stelle mir nur vor, wenn man jetzt an Proteste denkt oder Wirksamkeit von Protesten denkt, ist natürlich diese Zersplitterung nicht gerade förderlich.
Das weiß ich nicht. Ich glaube, es muss jetzt erst auch mal der Bereich mitbekommen, was da eigentlich geplant ist. Das Gesetz ist ja von der Bundesregierung jetzt in den Bundestag eingebracht. Es ist also so, dass es das ernst meinen. Die Frage ist tatsächlich, ob unter der Vielzahl der Proteste, die es da gibt, dieser Bereich möglicherweise gar nicht so wahrgenommen wird, weil es eine viel, also ist ja auch Psychotherapeuten bekommen Einsparungen und es gibt Veränderungen oder man muss mehr zuzahlen bei Medikamenten und so weiter. Das sind ja Dinge, die eine Vielzahl von Leuten auch betreffen.
Und die Lobby, die sich jetzt in Großanzeigen in allen überregionalen Zeitungen breit macht, die Pharmaindustrie natürlich auch.
Genau, und die Pharmaindustrie hat auch natürlich erstmal mehr finanzielle Mittel dahinter als eine gemeinnützige Hilfsorganisation.
Wie siehst du da die Perspektive, du als Sanitäter oder wie unter den Kollegen, wenn sich das breit macht? Also diese, ist das eher eine Frustrationsgeschichte oder verleitet dich dir zu sehr zu spekulieren?
Das ist, weiß ich, kann ich jetzt gar nicht sagen. Ich glaube, es muss erstmal ankommen. Ich hatte den Eindruck, dass angesichts der zahlreichen Einsparungen dieses Thema erstmal so ein bisschen hinten runterfiel in der medialen Berichterstattung und bisher auch nicht so thematisiert wurde.
Gut, das haben wir jetzt angefangen und wir sagen dann, sage ich dir danke, dass du das thematisiert hast. Auf deiner Webseite kann man auch im Übrigen nachgucken.
sbrmüller.com.
Genau.
Mit der Fassadenpolitik im Umweltausschuss, meint unser Gemeinderatskorrespondent und Kommentator Michael im Hinblick auf den am heutigen Montag stattfindenden Umweltausschuss. Der Kommentar ist bereits im Vorfeld entstanden.
Schluss mit der Fassadenpolitik im Umweltausschuss. Der Umweltausschuss des Freiburger Rates ist ein sogenannt beratender Ausschuss. Dank Martin Horns Dezernentenrunde und unter Abnickung des gemeinderätlichen Ältestenrats zudem ein Ausschuss, der seit 2026 erst um 17 Uhr starten muss, aber um 19 Uhr zu Ende sein soll. So auch am Montag, dem 18. Mai 26. Angesichts der durchschnittlichen Verhandlungszeiten aller, auch der beschließenden Ausschüsse, ist das wohl immer noch hinreichend. Ein schlechter Witz ist jedoch die vollständige inhaltliche Ausdünnung, für die namentlich der Chef des Umweltamtes Klaus von Zahn die Verantwortung trägt. Wir zählen mal auf. Ausschreibung der Vergabe von Energieversorgung des neuen Stadtteils Dietenbach wurden hier nicht debattiert, sondern am Gasinteresse der Badenower. Gas wurde mit gleicher Punktzahl gewertet wie erneuerbare Energie. Streichung von Entnahme- und Wiedereinspeisungsstellen, der für Grundwasserwärme erforderlich wären, statt Solarfassaden, Dächer sind ja längst gesetzlich Pflicht, lieber Anschluss- und Benutzungszwang der überwiegend fossil betriebenen Fernwärme zugunsten der Badenova und somit auch ein de facto Verbot der Grundwasserwärmenutzung auf den Grundstücken selbst. Punkt 1. Punkt 2. Weigerung gegenüber der Badenova, die Umwelt- und Arbeitsschutzgesetze energischer Durchsetzung zu bringen. Bei Ausschreibung als Bauherr fördert, lagert und vermischt diese Badenova bei Trinkwasser, Abwasser, Fernwärme, Straßenaufrissen die toxischen polyzyklisch aromatischen Kohlenwasserstoff-Teers an die Oberfläche gefördert und vermischt sie und, wie gesagt, lagert sie da auch bei offenen Regenzugänglichkeit. Natürlich ein Non-Thema für den Herrn im Umweltschutzamt als Chef. Auf Vorschlag des gleichen Amtes werden stattdessen aus dem Klimaschutzfonds der Stadt aus der geschmälerten Konzessionsabgaben der Badenova Millionenbeträge den Rat vorgreifend, aber verpflichtend zurückgeschoben in die Kasse der Badenova für einen zusätzlichen Energietunnel unter den Gleisen der Deutschen Bahn oder für Umrüstung auf LED bei der Straßenbeleuchtung. Stattdessen heftigste Lobbybrandbriefe von der Badenova an die Landespolitik zum Schutz ihrer fossilen Fernwärme zu Lasten der Wärmepumpen, die nach städtischem Wärmekonzept aber 30% zur Wärmeversorgung beitragen sollen. Während längst eine Untersuchung zu toxischen Grundwasserverseuchungen und damit auch der Trinkwassergefährdungen im Obergraben vorliegen und der Oberrheingraben ist zur Hälfte Badenova-Versorgungsgebiet, schweigen aus dem Umweltschutzamt, geschweige denn eine Vorstellung im eigentlich zuständigen Ausschuss, dem Umweltausschuss. Stattdessen wird der Rat in der Sitzung vom Montag, dem 18. Mai, über eine zu 90% aus Landesmitteln finanzierte Propagandakampagne mit dem Titel Solarsommer 2026 informiert. Auch ist wieder die Schonung der Badenova angesagt. Statt zum Beispiel Solarspeicherförderung in den Haushalten als ergänzende Vorgabe zur Zielerreichung, nämlich die heute nur noch erst bei 96,5 Megawatt Peak liegende PV-Leistung, auf erforderliche 280 Megawatt Peak zu verdreifachen, wird dies nicht einmal in Erwägung gezogen oder gar angesagt. Wird heute das einst bereits in den 1990er Jahren in der Vauban-Solarsiedlung erreichte Ziel, in der sich, nämlich Plus-Energiehaus, in der sich die einzige Vorreiterrolle bei der SolarCity spiegelte, später insgesamt auf dem Atal für Anschluss wie Benutzungszwänge an fossile Fernwärme der Badenova geopfert und dann sowohl im Vauban wie Rieselfeld und Gutachten umgesetzt. Auch heute wird wieder schon das Ziel, also die Verdreifachung der PV-Leistung im Stadtgebiet Freiburg, für von vornherein für unerreichbar bis utopisch deklariert. Wieder geht es um den Gebietsschutz für Badenova-Fossilismus. Zitat: Technisch limitieren insbesondere fehlende Einspeisekapazitäten, der Mangel an Flächen für Trafostationen und Umspannwerke sowie der langwierige, teure Netzanschluss den Ausbau. So Seite 3 der Infovorlage. Hallo? Wer verzögert das denn? Die Badenova. Wer plant also diesen Fossilismus und wer verzichtet dafür auf Gewinnausschüttung und muss seine Stadtwerke, VAG und Regelbäder dann aus dem Haushalt direkt finanzieren? Das erste ist die Badenova, die diesen Fossilismus schützt. Die Badenova ist übrigens zu einem Drittel in städtischer Hand von Freiburg. Aber zweitens verzichten müssen alle öffentlichen Eigentümer der Badenova auf die Gewinnausschüttung. Die Politik dieses Umweltamtschefs erfordert dringlichst eine Korrektur durch die Umweltbürgermeisterin statt der selbstherrlichen Amtsführung durch den Amtschef zugunsten von Badenova. Diese Bürgermeisterin braucht außerdem auch endlich eine starke Unterstützung durch den wiedergewählten Oberbürgermeister, der ja auch zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der Badenova ist. Dies umfasst auch eine Korrektur der Kostenfalle. Stichwort CO2-Bepreisung, die durch die regelmäßige öffentliche Abnahme der fossilen Wärme der Badenova gerade auch im Bereich der FSB vorangetrieben wird. Keine zweite Badenova-Miete, verdammt nochmal. Die Zeit ist jetzt da, jetzt muss gehandelt werden. Das meint euer Michael.
Handy-Apps verraten Standorte, auch dem Staat. Genaueres erklärt Matthias Monroy in seinem Zeitungsaufsatz mit demselben Titel im Neuen Deutschland. Radio Blau Leipzig hat mit ihm gesprochen.
Am 15.04. hast du im NDR einen Artikel geschrieben, Handy-Apps verraten Standorte, auch dem Staat. Vielleicht können wir erstmal so ein bisschen allgemein einsteigen. Also diese Handy-Apps, die sammeln ja Daten. Also was für Daten sammeln die überhaupt?
Ja, nicht nur Handy-Apps, also auch Software, die man am Rechner benutzt oder am Laptop. Also Browser beispielsweise sind im Prinzip die Cookies, was ja auch seit geraumer Zeit bekannt ist. Also dass das quasi Spuren sind, die auf dem Rechner hinterlassen werden. Besuchte Webseiten, im Falle von Handys wird dabei auch so eine Gerätekennung mit übersandt und dann wird eben protokolliert das geschätzte Alter der Person, also abhängig von den Seiten, die man aufruft, oder der Standort der Person oder bestimmte Vorlieben, männlich, weiblich, also sind natürlich alles Prognosen, oder aber interessiert sich für afrikanische Frisuren oder googelt gerne, also sucht gerne im Internet nach Halal. Also Informationen über bestimmte Ernährung, so dass man daraus natürlich Rückschlüsse ziehen kann. auf die Person. Aber es ist erstmal noch ein persönliches Datum. Also es ist jetzt erstmal nicht, das erstmal ohne den Namen zum Beispiel oder das Gesicht oder so der Person. Das kann dann später dazu aggregiert werden.
Und ist das schwer, dieses Identifizieren von der Person?
Naja, das kommt darauf an, welche Daten man hinzuzieht. Also es gibt bestimmte Firmen, die sich auf sowas spezialisiert haben. Die bekannt gewordenen sind israelische Firmen. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Wunder, weil es gibt ja diese Einheit 8200 beim Militär und viele Reservisten, die dort gedient haben, gründen später Startups im Geheimdienstbereich. Und die führen eben quasi, also im Falle der USA ist es halt bekannt geworden durch eine Recherche, die führen dann zum Beispiel Daten von Gesundheitsämtern, von Führerscheinstellen und so weiter zusammen. Oder aber Daten von Social Media beispielsweise, so dass quasi immer mehr Rückschlüsse gezogen werden können, wo die Person wohnt und wer die Person ist. Ich habe jetzt das ICE erwähnt, also die Einwanderungsbehörde in den USA, diese milizartige Truppe, die halt die Massenverhaftungen vornimmt. Die nutzen die Daten nicht unbedingt, wenn sie nach einzelnen Personen suchen, sondern wenn sie quasi viele Festnahmen an einem Ort machen wollen, wie zum Beispiel an einem Baumarkt, eine Baumarktkette, die beliebt ist bei Einwanderinnen aus Lateinamerika. Und da kann man eben gucken, wie viele Telefone, die vorher danach gesucht haben, halten sich an einem bestimmten Ort auf und kann dann quasi eine nächste Festnahme planen.
Ja, vielleicht nochmal zu diesem Geschäftskonzept. Also es sind ja die verschiedensten Apps und zum Geschäftskonzept von Apps gehört ja gewöhnlich auch das Datensammeln. Also was machen die dann mit diesen Daten? Werden die verkauft und an wen und welche Daten alle oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, also dieses Geschäft nennt sich AdInt. Das ist die englische Abkürzung, also Ads für Werbung und Int in dem Fall für Intelligence, also Aufklärung. Und die werden verkauft. Das ist im Prinzip, falls du solche Apps nutzt oder was weiß ich, bei Instagram, du hast halt irgendwelche bestimmten Seiten besucht und interessierst dich, was weiß ich, für irgendeine bestimmte Technik, die dort angepriesen wird und schwupp kriegst du tagelang Werbung zu diesem Thema angezeigt. Dafür werden diese Daten erhoben und gespeichert. Es gibt einen riesengroßen Markt dafür. Und diesen Markt haben jetzt auch Behörden entdeckt.
Und sind das jetzt nur bestimmte Apps oder wie ist denn das jetzt mit DB in der Vegeta oder sonst was? Sind das alle Apps oder sind das nur so unseriöse Apps?
Ich würde mal grob sagen, dass das wahrscheinlich alle großen Apps machen. Unseriös wird es dann, wenn man die NutzerInnen darüber nicht informiert. Also es hat zum Beispiel netzpolitik.org schreibt da seit ein, zwei Jahren sehr intensiv drüber. Diese sogenannten Data Broker. Und da gab es halt von Datenschutzbeauftragten Abmahnungen gegen bestimmte Firmen, wie zum Beispiel Wetter Online, die halt quasi automatisch oder eine Dating-App, die halt quasi automatisch diese Funktion angeschaltet haben, dass man also beim Surfen oder beim Benutzen der App eben diese Daten hinterlässt und zu Werbezwecken diese weitergegeben dürfen. Also man kann es abschalten, theoretisch, aber wie viel es bringt, technisch, kann ich wenig sagen. Du hattest jetzt nach den einzelnen Unternehmen gefragt oder einzelnen Apps. Welche das jetzt genau sind, weiß ich gar nicht. Aber ich denke, der Markt wird riesig sein.
Ja, und du sagst, man kann sie jetzt theoretisch die abschalten, aber ob das jetzt wirklich funktioniert, ist gar nicht so klar. Also kann man sich irgendwie sonst dagegen wehren?
Naja, im Prinzip das Übliche. Also möglichst wenig digitale Spuren im Internet hinterlassen oder irgendwelche sicheren Betriebssysteme wählen. Aber man will ja trotzdem Browser benutzen, beispielsweise. Und bestimmte Dienste funktionieren ja auch nur, wenn man zum Beispiel ein Google-Konto hat oder sowas. Also es ist schwierig, aber natürlich möglich.
Okay, dann würde ich es dabei belassen oder hast du noch irgendwas, was du hinzufügen willst?
Nö, nicht unbedingt. Also außer, dass es halt, die Zeitung, die darüber berichtet hat, also das war unter anderem die Haaretz in Israel und 404 Media, ein Magazin aus den USA, die sprechen da von Palantisierung. Also dass quasi so vielen Daten wie möglich zusammengezogen werden, um daraus Erkenntnisse für Geheimdienste zu gewinnen oder die Polizei. Und Palantir ist dieser große US-Konzern, der mit Geheimdienstnähe, Peter Thiel, Investor, der ja auch ziemlich in der Kritik steht.
Das sagt Matthias Monroy vom Neuen Deutschland über die Datenschutzproblematik von Handy-Apps. Das Gespräch führte Radio Blau Leipzig. Und damit geht das Infomagazin vom 18. Mai 2026 zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.